Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Willkommen beim offenen Mikro für krasse Lebensgeschichten. Geschichten, die man sonst vielleicht nie hören würde, aber die unbedingt erzählt werden sollten. Hi, ich bin Matti Geier, Redakteur bei Flux FM und das ist Was für ein Leben. Ein Podcast über ungewöhnliche und unglaubliche Biografien. Und heute geht's um einen Mann, der gleich mehrere Leben hinter sich hat irgendwie. Zuchthaus in der DDR, Brüche nach der Wende und danach 7 Jahre auf der Straße in Berlin. Uwe Tobias war bei mir und Uwe ist jemand, der echt kein Blatt vor den Mund nimmt. Berliner Schnauze, sehr direkt, sehr klar und genau das hört ihr jetzt.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Du hast 7,5 Jahre auf der Straße gelebt in den 90ern. Bevor wir darüber ausführlich sprechen, ist aber wichtig, nochmal auch über dein Leben in der DDR zu reden, weil du warst ja alles andere als systemtreu und bist sogar im Zuchthaus gelandet. Was hast du damals Falsches gesagt oder angestellt oder gedacht? Falsches in Anführungszeichen.
Also ich habe schon als Kind vieles richtig gemacht, was für die DDR einfach ein Dorn in der Uhr war. Weil ich habe mir ja gewundert, warum wohnte denn die Oma bei uns und der Opa drüben im Westen, ganz einfach, weil sie Schienen waren. Also bin ich mit 6 Jahren Richtung Grenze und habe dann festgestellt, dass die Grenztruppen mich festhielten, die übernahmen mich der Polizei und die Polizei meine Eltern. Und meine Eltern haben nicht geschimpft. Warum nicht? Weil mein Vater gebürtiger Westberliner war und aus Liebe zu meiner Mutter nach Ostberlin gezogen ist. So. Und dann ist es so, Schule war auch nicht mein Freund, weil die Schule war bei mir mit Verboten bestückt. Da ja die DDR angeblich ein kommunistischer Staat war und für mich nichts anderes war als ein Staat, ein Polizeistaat, durfte ich viele nicht machen. Und jetzt kommt etwas an meiner Schule, ich kann nur von meiner Schule reden, ein Verbot war mit links schreiben. Ich bin Linkshänder bis zum heutigen Tag. Mir haben sie früher den Arm an den Stuhl gebunden, aber nicht mit einem Bindfaden, sondern mit einem Seil oder mit einem Lineal Rohrstock auf der Hand, und dass man bedingt war, rechts zu schreiben. Und mein Vater lehnte sich dagegen auf. Und ich mache heute noch alle mit links.
Na klar.
So, und dann ist es ja so, dass ich ja dann ab 8. Klasse die Schule verlassen hatte. 9., 10. hätte keinen Zweck gehabt für mich, ich wäre auch nicht erschienen. Und dann ist es eben halt so, ich habe einen Beruf gemacht, den ich gar nicht lernen wollte. Ich habe bis zum heutigen Tag einen Traumberuf. Und der ist Straßenfeger. Weil diese Menschen, achtig, die räumen noch unser Dreck her. Und denen zollt höchsten Respekt. Und ich habe einen Beruf zum Gärtner gemacht. Und kurz vor Ende der Lehre habe ich festgestellt, dass die DDR nicht meins ist, sein wird, nie werden kann. Was habe ich nicht mehr gemacht? Ich bin nicht mehr arbeiten gegangen. Und wer in der DDR nicht arbeiten gegangen ist, der wurde eingesperrt, wegen asoziales Verhalten, Paragraf 249. Denn Obdachlosigkeit gab es ja nicht. So. Und ich kam nach dem Jahr raus und hatte gleich wieder so einen Zusatzparagraf. Das Ding nannte sich Arbeitsplatzbindung. Das Gericht hat mir eine Arbeit zugewiesen, der ich nachgehen musste, irgendwo bei der Post Autos waschen oder was weiß ich. Und ich bin dahin und das dauerte auch nicht lange, das dauerte genau 2 Minuten und 38 Sekunden. Warum? Wie die ganzen Leute da alle gesehen haben, mit einem Parteiabzeichen von Honecker, diesen Staatsratsoberguru, und das war nicht meine Baustelle, war ich weg. Dann haben sie mich 14 Tage später wieder eingesperrt. Für 2 Wochen nicht arbeiten, ein halbes Jahr, und weil ich vorbestraft war, ihr habt es ein Jahr. Und dann kam ich so raus, aus dem Zuchthaus raus nach den 1,5 Jahren, und hab so eine Kneipe gesessen und mir klein angesoffen. Könnte auch ein bisschen größer gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Und dann ist es eben halt so, dass ich dann eben gesagt habe, entweder jetzt oder nie. Ich bin da, wo wir gewohnt haben, an der Grenze, Chausseestraße, war ja ein Grenzübergang. Und in der Wöhlertstraße war ein Friedhof. Und da über dem Friedhof bin ich abgehauen, weil da nachts keine Grenzer waren und der Kontrollturm, der stand auf der ganz anderen Seite. Und da bin ich dann rüber und...
Du dachtest, das wären keine Grenzer da oder wusstest du, dass da keine
Grenzer? Ich wusste, dass nachts keine Grenzer auf dem Friedhof waren, weil, so. Weil ja meine Oma da gelegen hat und ich bin immer mit meiner Schwester da raufgegangen und dazu brauchte man früher eine Grabkarte. Mhm. So, da bin ich dann rüber und dann bin ich losgerannt und kam nicht weit. Dann standen auf einmal zwei Grenzer vor mir mit einem durchgerissenen Maschinengewehr mit einer AK-47. In dessen Lauf habe ich geguckt. Haben sie mich verdunkelt, Handschellen angelegt und dann zur Stasi gebracht. Und bei der Stasi waren die Vernehmungen nicht prickelnd.
Das glaube ich.
Die Vernehmungen dauerten so täglich zwischen 12 und 20 Stunden. Das war das physische und das psychische. Und die haben mich verurteilt, so viel mehr. Zu 2 Jahre, 6 Monate, 5 Jahre Berlin-Verbot. Ich bin waschechter Berliner in 6. Generation. Mhm. Und da gibt es so ein Sprichwort, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Die Staatsanwältin sagte folgenden Satz zu mir, wortwörtlich. Ich bin eine Diesel im sozialistischen Rosengarten, eine Schwür am Arsch unserer sozialistischen Gesellschaft. So, und da ich mir ja nicht gefallen lasse bis zum heutigen Tag, habe ich ihr auch eine Antwort gegeben.
Und so?
Ich habe zu ihr gesagt, wissen Sie was, denn lieber drüben in eine Gosse enden, als hier in Trabant 601 zu fahren. Und dafür musste ich noch 500 Ostmark Strafe zahlen. Ich habe ihr eine Frage gestellt. Ich sage, sagen Sie mal, wenn Sie so überzeugt sind, können Sie mir denn erklären, wer hier die Mauer hingestellt hat? Und das fand die ja nicht lustig. Und das waren nochmal 500 Ostmark. Dann bin ich ja nach den 2,5 Jahren rausgekommen und durfte ja nicht nach Berlin. Ich bin nach Blech City gekommen. Wer Blech City nicht kennt, einfach Eisenhüttenstadt, denn ich schreibe vieles in meiner Sprache um, da geht's mir besser bei.
Es ist ein Zuchthaus und ein Stasi-Gefängnis. Man weiß ja, wie die Stasi einen manipuliert hat. Sprichst du darüber, was da in der Haft, wie die Haft war? Es muss ja fürchterlich gewesen sein.
Also ich habe ja nicht in Hohenschön-Grünkohl, also in Hohenschönhausen, sondern ich habe hier in der Magdalenstraße gesessen. Mhm. Und da ging ja nochmal 4 Etagen unter den Keller. Ich habe dadurch eine Krankheit gekriegt, die ich eigentlich nie kannte. Ich habe Platzangst. Mhm. Wenn zum Beispiel die S-Bahn voll sind, steige ich nicht ein, weil ich es nicht kann. Man hat ja da so eine olle Zelle gehabt. Das war 4,20 Meter hoch, das Gebäude. Und da musste man dann immer auf dem Rücken liegen und die Hände auf dem Bauch haben. Und immer zur Glühbirne kicken. Und wenn man sich auf der Seite gedreht hat, haben die geknallt gegen die Tür. Das war ganz, naja, was heißt ganz schlimm, aber ich hab's überstanden. Und dann ist es gut, ich hab mir noch nicht mehr daran gedacht, weil das ist ja dieses physische und psychische, was ja. Ich meinte. Mhm. Und dann ist es ja so, dann bin ich ja rausgekommen und bin ja nach, wie gesagt, nach Blech City, also Eisenhüttenstadt. Mhm. Und ich habe nochmal einen Beruf gemacht zum Maurer.
Dann kam die Wende, du konntest zurück nach Berlin, aber hast dich freiwillig dafür entschieden, erstmal auf der Straße zu leben. Wie, warum?
Freiwillig auf der Straße, weil ich diesen Satz gesagt habe, lieber drüben in der Gosse enden, als hier in Trabant 601 zu fahren. Und dann hatte ich das Freiheitsgefühl. Ich hatte das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Und das war ein schöner Gefühl.
Obdachlosigkeit in Berlin ist auch längst kein Randthema. Das sehen wir alle, wenn wir in der Stadt unterwegs sind. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 6.000 Menschen auf der Straße leben, Stand 2026. Und das ist nur das, was sichtbar ist. Viele schlafen in U-Bahnhöfen, unter Brücken, in Hauseingängen oder wechseln ständig die Orte. Andere tauchen in keiner Statistik richtig auf. Was die Geschichte von Uwe Tobias so besonders macht, er erzählt aus der Innenperspektive. Und je länger man ihm zuhört, desto mehr versteht man, wie schnell sich Biografien verschieben können und wie lange der Weg zurück manchmal dauert.
Ich hatte ja damals noch 3 Freunde, die leider nicht mehr leben, weil ich war ja auch Alkoholiker, also Vollblutalkoholiker. Mhm. Alkoholiker werde ich ewig bleiben. Ich bin jetzt trockener Alkoholiker, schon seit über 27 Jahren. Und Wir waren Freunde und Freundschaft hat bei mir einen hohen Stellenwert. Und das waren die richtigen Freunde. Und mit denen haben wir früher immer Sachen gemacht. Das heißt, unsere Tarsätze geholt. Man hatte ja früher drei Buchstaben im Ausweis, die da OFW hießen, heißt ohne festen Wohnsitz. Und so ein Tarsatz lag damals zwischen 16,66 Mark und 17,50 Mark. So, und da wir ja nicht das Zeitalter der Technik hatten, dann hat man Folgendes gemacht. Wenn man von 10 bis 11 in Potsdam war, war man von 12 bis 1 in Brandenburg und hat das Gleiche nochmal geholt, ohne dass das eine Amt von anderen wusste. Es ist verjährt. Ich habe mich auch wohl gefühlt. Und damals ist ja auch so, so sauber rumlaufen, das war nicht mein Ding. Duschen und Baden war nicht meinem Freund, wie ich auf der Straße war. Das war eklig und voll für mich. Und wenn einer zu mir gesagt hat, ich stinke, hat es mir interessiert, wie die Wasserstandsmeldung in Potsdam, nämlich ja nicht. Und heute ist das ganz anders, wenn man so viel getrunken hat wie ich. Manch einer würde da nicht mehr aufstehen von. Ich brauchte ja früh schon 6,5 Liter Bier und eine halbe Flasche Schnaps, überhaupt geradeaus laufen zu können. Man kriegt Entzugssymptome und Entzugssymptome können die Hölle auf Erden sein. Da ist es eben halt so, dass ich täglich getrunken habe 24,5 Liter Bier und 2 Flaschen Schnaps. Jetzt werden viele rechnen und sagen, ja, mit 35 Mark. Aber ich hatte damals noch was Gutes. Ich habe im Laufe der Jahre eine politische Rehabilitierung von schlappen 75.000 D-Mark gekriegt. Von dem Geld habe ich stückweise meinen Kindern was geschickt und den Rest habe ich gut durchgebracht. Und dann kommt der gewisse Tag L. Ich komm, schreib dem mal so. Wo sich bei mir auf einmal alles verändert hat. Ich war in Berlin-Wilmersdorf unterwegs. Auch natürlich wieder Rotztüten zu, Oberkante, Unterlippe und bin noch alle Stufen runtergeknallt, hab mir einen Außenbandriss zugezogen, Sprunggelenk zertrümmert und alle 5 Zehen gebrochen. Mit einem Alkoholspiel von 4,27 Promille. Ja, dann kommt man ins Krankenhaus und dann übernimmt das Sozialamt. So, und bei mir hat dann, ich sag mal, das Relais auf einmal Klick gemacht. Ich habe einen Straßensozialarbeiter angerufen. Den habe ich gesagt, kannst du mir eine Therapie besorgen? Und ich kam nach 4 Wochen raus mit 2 Krücken, Gipsbein, Laufschuh und stand so eine Stunde am Bahnhof Zoo, weil wir kannten uns ja untereinander alle. Und dann ist es halt so, dass ich nach einer Stunde gesagt habe, das bist nicht du. Also bin ich zur nächsten Kaufhalle gegangen. Da ich mir wieder Bier und Schnaps geholt. Waren es 3 Wochen, waren es 3,5 Wochen? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls haben die mich dann in der S-Bahn aufgelesen. Ich hatte keine Krücken mehr, ich hatte keine Drainage mehr am Bein. Dann kam ich wieder ins Krankenhaus. Und der Professor sagte zu mir, das war kurz vor um. Ich hatte ein Alkoholspiel von 4,72 Promille mit Delirium. Wenn ich die Augen zugemacht hatte, sind durch mir Häuser gebaut worden, Autobahnen explodiert und viel, viel schlimmere Sachen. Wie ich halbwegs wieder fit war, habe ich den dann nochmal angerufen. Und dann gab es eine Therapie. Da war ich dann 7 Monate. Und von da aus ins Übergangshaus. Und damals hatten wir ja noch Sozialwohnungen, wo wir heute von träumen können. Und in der Wohnung wohne ich seit 25 Jahren. Und ich bin seit über 27 Jahren trockener Alkoholiker.
Ich habe mich noch gefragt, auch als du es vorhin noch mal erwähnt hattest, du hast ja 2 Kinder und hast denen auch Geld zukommen lassen. Aber wie ist das, wenn man auf der Straße ist, ne, und man bricht ja dann mit der Familie, nehme ich an. Oder haben die probiert, dich zu finden, dich irgendwie von der Straße runterzuholen? Wie alt waren die damals?
Na, meine Tochter war damals 13 und mein Sohn war 11. Und meine Tochter, die wollte mich ja mal suchen, die hätte mich auch nie gefunden, weil ich früher schöne Verstecke hatte oder schöne Ecken hatte. Ich habe zu ihr gesagt, du wirst mich nicht finden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich werde dir irgendwann mal, wenn er die Zeit zulässt, erklären, warum ich überhaupt auf der Straße gegangen bin. Und das habe ich dann Jahre später gemacht.
Und haben sie es begriffen?
Ja, ja, die haben das begriffen und die freuen sich ja auch immer. Wir sehen uns ja, und das heißt jetzt Microsoft Teams. Ich freue mich, dich zu sehen, und ich muss gleich sagen, ich bin kein Familienmensch. Ich mag keine Familie. Da kann einer von mir denken will, was er will. Ich mag einfach keine Familie.
In all den Jahren als Obdachloser, wo warst du am meisten in Berlin? Und vor allem auch, wie übersteht man die kalten Nächte im Winter, die heißen Tage im Sommer?
Damals, ich kenne ja noch minus 17 bis 25 Grad. Die erste Sache ist, man geht zum Gemüseladen. Man kauft sich da weder einen Apfel noch einen Obstsalat, sondern fragt den Gemüsehändler, ob man Bananen, Tomaten, Birnen, Apfelkisten kriegen kann aus Pappe. So, dann hat man schon eine Sache. Und dann kriegt man bei Suppenküchen und Kleiderkammern kostenlos einen Schlafsack und eine Isomatte. Und in Deutschland muss keiner verhungern. Es gibt ja noch Suppenküchen und Kleiderkammern. So, dann hat man schon drei Sachen. Und dann kann man noch fragen, ob man zwei Decken kriegen kann. Das ist immer für die Beine und immer für die Nieren. Sind die Beine kalt, sind automatisch auch die Nieren kalt. Und ich hatte damals viele Schlafplätze gehabt, zum Beispiel, oder wir, unter der Sandkrugbrücke, in der Charité, da stand ein ganzes Haus leer. Und wie sie den Wachschutz eingeführt haben, waren wir weg. Mhm. Und das gibt so ein Park, also von der Tucholsky-Straße aus, da gibt's linke Hand so einen Park, und da habe ich fast 4 Jahre geschlafen, vom Frühjahr bis zum Einbruch der Kälte.
Hast du jemals gebettelt in der Zeit?
Nee, das kann ich nicht. Ich hatte ja diese politische Rehabilitierung, und dann bin ich vorbeigefahren und habe mir das geholt.
Wenn du heute Obdachlose siehst, werden ja immer mehr statistisch in Berlin. Was geht dir durch den Kopf? Redest du mit denen? Kommst du jemals ins Gespräch?
Nee, kann ich leider nicht, weil ich kenne mich. Wenn ich mich zu sehr darin setze, dann bin ich eines Tages wieder hinten, fahre ich hinten rückwärts rüber. Hm. Die wissen, wo sie Hilfe kriegen, wo es Weihnachtsfeier gibt und wo es was abzusahen gibt und all so eine schöne Sachen. Und ich kann keinen helfen. Würde gerne, aber ich kann es nicht.
Jetzt, heutzutage, gibst du ja Touren für den Verein Querstadt ein. Du zeigst Leuten die Orte, wo du damals als Obdachloser gelebt hast und wirst demnächst sogar dafür ausgezeichnet. Vom Land Berlin, habe ich gehört.
Ja, also ich bin Stadtführer und meine Chefin sagt immer, ich bin der dienstälteste Stadtführer. Ich bin ja auch der längste, der dabei ist, so lange wie es den Verein gibt, 12 Jahre. Mhm. Und ich mache es auch gerne. Weil in der heutigen Zeit kann ja jeder auf der Straße landen. Und man kann nicht jeden Obdachlosen was geben. Aber was man ihm kann, ist, schenkt ihm ein Lächeln. Denn Lächeln zollt vor Respekt. Und Respekt sollte man vor jedem Menschen haben. Denn Respekt fängt beim Zuhören an. Und ich werde ausgezeichnet mit der Ehrennadel von Berlin. Und das ist eine ganz hohe Ehrung. Man muss sich mal überlegen, von Obdachlosen zum Stadtführer und dann noch eine Auszeichnung.
Hättest du den nicht träumen können, nee, damals. Und du bist so ein richtiges Berliner Original, finde ich.
Na, aber sowas von. Ich hasse das ja, wenn ich zum Bäcker hier, ich hätte ja 5 Schrippen. Wir haben nur Brötchen. Ich sage, das heißt Schrippe und nicht Brötchen. Das ist ja das erste Mal, wie ich nach West-Berlin gefahren bin, in der Nähe vom Zoo. Da stand, weil ich das Wort nicht kannte, echte Berliner Frikadelle. Ich zu denen hin, ich sage, sag mal, du Klon, was ist denn eine Frikadelle? Sagt er, eine Bulette. Ich sage, dann schreib das doch ran, du Klon. Nein, das sind immer so Sachen, die ich sage, nee, das gut.
Vielen, vielen Dank.
Aber sehr gerne.
Was für ein Typ. Ich hab's gesagt, Uwe Tobias ist wirklich eine Berliner Schnauze. Pur, direkt, ehrlich, ohne Umwege. Und genau das macht ihn auch so stark in seiner Erzählung. Auch weil er nichts beschönigt, sondern einfach sagt, wie es war und wie es ist. Und ich hatte danach echt das Gefühl, dass ich so ein echtes Berliner Original getroffen habe, wie man es wirklich selten trifft. Und in der nächsten Folge geht's tatsächlich um noch so ein Berliner Original, und zwar um Eva Titz, stolze 94 Jahre alt. Ich habe mit ihr gesprochen über ihr Jahrhundertleben, kann man ja quasi sagen. Und wenn ihr auch jemanden kennt, der oder die eine wirklich unglaubliche Lebensgeschichte hat, dann gerne immer her damit. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Matti Geier und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.